Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Am Telefon begrüßen wir jetzt Jens Düring. Er ist Abteilungsleiter Naturschutz im Umwelt- und Naturschutzamt in Erfurt. Jens, und du bist gerade unterwegs in Thüringen. Es geht um die Zukunft des Thüringer Waldes. Und da ist natürlich uns Erfurt und natürlich der Steigerwald auch am nächsten. Wie sieht seine Zukunft denn aus?
Also um den Erfurter Steiger braucht man sich, sag ich mal, als Bürger nicht so große Sorgen machen, weil der ist im Prinzip schon in so einem Zustand, den man eigentlich für den gesamten Wald anstrebt, weil es im Prinzip ein relativ naturnaher Wald ist mit sehr vielen verschiedenen Baumarten, ein sehr strukturreicher Wald, und der ist im Prinzip schon recht klimastabil. Das heißt also, ich habe ganz verschiedene Baumarten, Eichen, Elsbeeren, Buchen, Linden, Hainbuchen, also wo das Risiko sozusagen gestreut wird, falls dann doch mal eine Baumart große Schwierigkeiten bekommt unter den künftigen Bedingungen und ausfallen sollte, sind da genügend andere Baumarten, die den Platz einnehmen können. Und dann sind es teilweise auch schon Baumarten, die auch an den Klimawandel schon angepasst sind.
Jens, was wären das für die Hörer zum Beispiel für Baumarten? Welche Baumarten sind an den Klimawandel angepasst?
Genau, also es kommt dann natürlich immer auf den Standort drauf an. Also es gibt auch immer noch Standorte im Thüringer Wald zum Beispiel, wo die Fichte auch weiterhin stark vertreten sein wird. Das ist jetzt für den Steiger natürlich nicht der Fall, weil dort haben wir Temperaturen und Niederschlagssummen, mit die Fichte, da kommen die nicht mehr zurecht, da stirbt die also ab oder gibt es schon gar nicht mehr. Und für den Steiger wären das aber Baumarten, wie zum Beispiel die Eiche, die Elsbeere, Hainbuche und auch die Winterlinde. Und die sind schon zu einem großen Anteil dort vertreten. Die Buche gibt es auch im Erfurter Steiger, da die zeigt aber auch schon Tendenzen, dass sie da nicht so gut mehr zurechtkommt, weil die auch tendenziell eher höhere Niederschlagssummen braucht. Und die leidet auf jeden Fall jetzt schon stark unter diesen letzten Dürrejahren.
Jens, würde man denn sagen können, okay, das ist jetzt schon mal gut, dass da der Waldumbau in den letzten 25, 30 Jahren oder schon länger vielleicht in einzelnen Bereichen stattgefunden hat, so erfolgt ist. Aber trotzdem besteht mit 3, 4, 5 solchen Dürresommern, Jahren hintereinander, dann doch große Ausfallserscheinungen. Also es geht Ihnen besser als den Fichten im Thüringer Wald, aber es ist trotzdem doch hoher Stress, oder verstehe ich das falsch?
Nee, das ist weiterhin korrekt natürlich. Also es ist so, dass diese Situation, die ist unter jedweden Bedingungen eigentlich dramatisch für den Wald, wo eigentlich kaum ein Wald darauf eingestellt ist. Also das ist alles Neuland. Im Prinzip ist es so, dass die letztjährigen Dürren und Hitzeperioden und die Trockenheit so gravierende Auswirkungen auf den Wald hat, deutschlandweit, dass da kaum ein Wald längere Zeit mit umgehen kann sozusagen, und keiner weiß, wie noch die Entwicklungen demnächst werden. Und deswegen ist die Antwort, die man eigentlich finden muss oder die man versucht jetzt, was man versucht umzusetzen, auf ganz viele verschiedene Baumarten im Wald zu setzen. Und dort, wo es die halt nicht geht, den Wald umzubauen, das bedeutet im Prinzip, ein Drittel des Waldes steht da noch vor der großen Aufgabe. Im Steiger haben wir das Glück, dass halt schon viele Baumarten da sind. Aber auch da ist es halt spannend, wie die Situation sich noch weiterentwickeln wird und ob die Bäume mit den weiteren Trockenjahren, die jetzt noch kommen, eventuell zurechtkommen. Und da muss man sich als Mensch oder müssen wir uns insgesamt schon auf Bilder einstellen, die sehr gewöhnungsbedürftig werden und unter Umständen Wald künftig sich anders darstellen wird. Also nicht so dichte Bestände vielleicht. Ich bin jetzt gerade hier in Nordthüringen unterwegs, und da ist es teilweise echt erschreckend, wie viele tote Bäume überall stehen, und das wird noch ganz spannend werden.
Also jetzt reden wir ja über die Bäume im Sinne als Pflanze, wenn man so will. Diese Stresssituationen führen dazu, dass der Baum auch durch diese Stressjahre und Situationen immer anfälliger zum Beispiel für den Borkenkäfer oder andere Schadinsekten und so etwas wird. Das heißt also, das räumt dann nochmal den schon angeschlagenen Baum ganz ab. Und da ist die Frage, ist das jetzt speziell bei Fichte und Borkenkäfer besonders stark, oder sind andere Bäume durch spezifische Krankheiten da auch gerade schon besonders dann nochmal anfällig?
Also wir können eigentlich feststellen, dass es für alle Baumarten gleichermaßen schwierig wird. Jeder Baum hat da seine spezifischen Schädlinge, also Insekten oder Krankheiten, die dann auftreten, wenn die Bäume nicht mehr so vital sind. Und das ist im Prinzip halt, jede Baum hat auch ihren eigenen Borkenkäfer. Es gibt auch Laubholzborkenkäfer, die dann jetzt auch in Größenordnung schon die Buche angreifen. Es gibt Lärchenborkenkäfer, es gibt Obstbaum, die heißen dann Obstbaum-Splintkäfer zum Beispiel, die greifen dann die Ebereschen an, die Obstbäume, wo wir jetzt schon in Größenordnung auch dann schon Ausfälle auf Streuobstwiesen haben, was jetzt uns gerade auch in Erfurt umtreibt, weil wir viele Streuobstwiesenbestände haben und jetzt auch drüber nachdenken müssen, welche mit welchen Sorten und Baumarten man dort künstlich umgeht, wie man mit Bewässerung eventuell helfen kann und solche Dinge.
Jetzt hast du im Prinzip schon fast eine Überleitung eben gehabt mit dem Stichwort, dass das für viele von uns und die Bürgerinnen und Bürger gewöhnungsbedürftig werden könnte. Wenn man jetzt bedenkt, ich komme dann auch gleich noch auf die Stadt Erfurt zu sprechen, haben wir im Prinzip ja eine Situation, wo gerade der Wald ja mit der Feuchte und Kühle ja besonders gut jetzt auch für den für die Erholung, für den Kreislauf aller Bürgerinnen und Bürger wäre. Man würde also gerne jetzt dann in einen lichten Laubwald, der schön kühlt, dann gehen. Das wird sich also auf der Seite verändern. Aber der Nutzungsdruck wahrscheinlich ja in den Wald, unter Bäume und sowas zu gehen, der wird ja wahrscheinlich gerade dann noch zunehmen.
Ja, also wir haben das ja jetzt unter Corona schon gemerkt sozusagen, dass halt viele Leute auch in die Natur streben. Das kann so ein Wald natürlich auch bis zu einem gewissen Grad kompensieren, sage ich mal. Aber je mehr Menschen dort halt auch mit den verschiedenen Nutzungsansätzen reinströmen, da muss man natürlich dann umso stärker steuernd eingreifen. Also wir merken, das ist gerade in Erfurt, oder gibt es gerade die große Diskussion um illegale Mountainbiken und Downhill-Strecken.
Ja, haben wir in den Zeitungen gelesen,
Was jetzt ein Ausmaß angenommen hat, dass wir dann als Naturschutzbehörde auch sagen mussten, okay, da müssen wir jetzt Riegel vorschieben und Strecken auch zurückbauen und sperren, gemeinsam mit dem Forstamt, weil das dann halt teilweise Ausmaße annimmt, die halt dann den Wald tatsächlich auch schädigen. Und wenn sich sowas summiert, kann das halt dann auch kippen. Ne? Und da muss man halt dann gemeinsam als die jeweils Zuständigen schauen, wie man das noch steuern kann. Und wenn sich dann auch zusätzlich natürlich noch der Waldzustand insgesamt durchs Klima ändert, wird es umso anspruchsvoller.
Jetzt muss man ja bei aller Dramatik, die jetzt sich darstellt, doch auch mal versuchen, von allen Seiten auch mal quer zu denken. Und Querdenken ist jetzt für mich zum Beispiel, du hast es vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, Bewässern von Wäldern. Gibt es da Ideen, gibt es da Möglichkeiten? Ich sehe immer, wenn ein Wald brennt, dann werden Millionen Liter Wasser über den Wald ausgegossen, um das Feuer zu löschen. Kann man das nicht auch machen, den Wald im Prinzip in Abständen zu gießen mit Flugzeugen, also auch wenn er nicht brennt, oder andere Methoden, um Bäume zu bewässern? Gibt es da solche Querdenker?
Da gibt es Überlegungen, aber die enden eigentlich immer an der Schwierigkeit, das tatsächlich umsetzen zu können, weil es gibt gerade in der Presse Diskussionen oder wird berichtet, aus Niedersachsen zum Beispiel, da gibt es jetzt gerade Probleme mit der Trinkwasserversorgung. Da wird also das private Wässern von Grünflächen und so weiter und das Befüllen von Pools ist verboten, weil das Trinkwasser knapp wird. Und da gibt es dann auch die Konkurrenz zur Landwirtschaft sozusagen, die auch Unmengen an Wasser benötigen, dann benötigen wir das Wasser auch in den Städten für die Bewässerung der Stadtbäume. Und sage ich mal, ein Drittel der Wälder oder sage ich mal, ein Drittel Deutschlands ist ja von Wald bedeckt. Und da jetzt zu sagen, wir müssen da jetzt gucken, dass wir den Wald irgendwie vielleicht bewässern, das scheitert, glaube ich, einfach an der Verfügbarkeit von Wasser und auch an der technischen Umsetzung. Also man kann natürlich vielleicht an bestimmten Standorten könnte man das ähnlich wie in Israel machen, die große Erfahrung haben mit Tröpfchenbewässerung und so weiter. Aber das wird, glaube ich, nicht auf großer Fläche umsetzbar sein. Und wenn man guckt, wie auch Waldbrandbekämpfung im Moment gerade funktioniert oder nicht funktioniert, also in Thüringen gibt es, glaube ich, zwei Hubschrauber, die dafür in Frage kommen. Das ist also scheitert dann schon einfach an solchen.
Also Querdenken müsste.
Sind es wirklich auch Kosten, die entstehen. Wo ich nicht weiß, ob die Gesellschaft das tragen will oder tragen kann überhaupt und ob es da nicht andere Lösungen geben muss. Und das sind dann halt langfristige Sachen, da muss man halt auch schauen, dass so ein Wald sehr träges System ist und lange Zeit braucht, bis es reagiert. Und da dürfen wir dann als Menschen nicht mit unseren kurzfristigen Zeithorizonten rangehen, sondern das lernen ja Förster quasi mit der Pike, dass man einfach da ganz lange Zeit braucht und über Jahrzehnte redet.
Jens, ich würde vom Wald oder von Einzelbaumbewässerung und Töpfchenbewässerung nochmal den Bogen, den du auch schon angedeutet hattest, zu Stadtbäumen machen. Mhm. Erfurt nimmt ja zum einen Teil gerade auch an dem Projekt Heat Resilient Oststadt. Das heißt wohl in dem Bereich der Krämpfer Vorstadt, gerade auch am Leipziger Platz insbesondere, sind gerade ja Bäume und Schilder und Beispiele schon hingestellt. Die Bürgerschaft befragt wird, wie man in so einer immer weiter sich aufheizenden Stadt eben leben kann, wie man da von Kreislauf- und Gesundheitsgefahren bis hin eben, was mache ich dann abends in der Wohnung oder wo ist eigentlich grün in der Stadt noch, umgeht. Also da würde uns jetzt nochmal interessieren, wie sieht denn der Stress in den noch engeren heißen Straßen aus? Wie geht die Stadt damit um und was können wir als Bürgerinnen und Bürger da gerade tun? Was ist da die Absicht oder der Stand?
Ja, also ganz spannend ist es ja tatsächlich wirklich gerade mit diesem Projekt Heat Resilient City. Also da kann auch jeder Bürgerin, jeder Bürger noch hingehen zum Leipziger Platz, wo noch bis 23.08. eine öffentliche Aktion stattfindet, wo gemeinsam mit dem Gartenamt die sogenannten Klimabäume, Zukunftsbäume aufgestellt sind, beispielhaft, wo man sich mal die Bäume anschauen kann, welche Arten da künftig in Frage kommen. Das ist also ein großer Fragenkomplex oder wo wir gerade versuchen, in verschiedenen Projekten Antworten zu finden, also welche Bäume wir künftig noch anpflanzen können. Da muss ein Umdenken stattfinden oder findet gerade schon kolossal statt.
Jens, nennst du auch mal kurz ein paar Beispiele von Bäumen, die dann in der Stadt noch wachsen können?
Genau, also wir wissen jetzt mittlerweile, dass nur noch ungefähr die fünf einheimischen Baumarten oder dass es nur noch fünf einheimische Baumarten gibt, die künftig mit dem Klimawandel zurechtkommen können. Das ist zum Beispiel der Feldahorn, die Traubeneiche, die Winterlinde. Alle anderen Baumarten haben große Schwierigkeiten und da ist es klar, dass wir über nicht einheimische Baumarten reden, wenn wir künftig über einen vitalen Baumbestand reden oder den haben wollen. Und das sind dann Baumarten, die eher aus Asien kommen, aus dem Balkanbereich, wo es halt Hitze gibt, aber auch Frost. Und wir werden also keine Kakteen anpflanzen oder Palmen, sondern das sind dann Baumarten wie zum Beispiel der Ginkgo, den gibt es schon längere Zeit. Die neuguinische Hopfenbuche ist zum Beispiel eine Baumart, der Amberbaum, den kennen viele Erfurter vielleicht vom Anger. Baumhale ist so eine Baumart, die auch schon in der Rathenaustraße zum Beispiel steht. Das sind so Baumarten, die die vielleicht die einen oder anderen kennen.
Und jetzt wird ja am Leipziger Platz auch parallel gezeigt, wie man mit den Wassersäcken, die man ja auch aller Orten in Deutschland gerade verstärkt sieht, sich selber als Bürger stärker kümmern kann. Aber trotzdem sind die Standorte, sagt mir das eigentlich indirekt, für so einen Baum im Bürgersteig mit Pflanzscheibe doch so anstrengend und stressbesetzt, dass man da eigentlich zugießen sollte. Also es werden ja Baumpaten und alles Mögliche gesucht. Ja. Das heißt, es bleibt trotzdem ambitioniert, relativ gesunde Bäume in der Stadt zu behalten.
Genau, also es ist allen klar, das sieht man mittlerweile auch, also vielen Bäumen geht es nicht gut in der Stadt, die verlieren vorzeitig ihr Laub, also der Herbst ist schon längst eingeläutet, viele Bäume sterben auch, man muss auf jeden Fall bewässern, die jungen Bäume vor allem, die noch keine Wurzeln tiefreichend ausgebildet haben, die Bäume haben so schon Stress ohne Klimawandel in der Stadt, weil sie kaum Platz im Boden haben, gibt es ganz viele andere Nutzungskonkurrenten, da muss noch künftig viel mehr Augenmerk drauf gelegt werden, dass man also den unterirdischen mehr Platz anbietet und dort auch entsprechende Lösungen findet für Leitungskonkurrenz und so weiter. Und das wird mehr Geld kosten, das muss man dann in die Hand nehmen. Und woran man halt auch künftig denken muss, ist eine Bewässerung. Und da ist diese Bewässerung über Wassersäcke oder dass die Bürger helfen, das ist jetzt eine gute Lösung oder eine wichtige Lösung, wo jeder wirklich den Baum vor der Haustür mit der Gießkanne oder mit diesen Wassersäcken, die auch vom Gartenamt zur Verfügung gestellt werden, über Gießpatenschaften und so ein Baum durchaus 100 Liter pro Woche vertragen kann oder braucht, um überleben zu können. Das ist auf jeden Fall wichtig. Künftig muss es aber darum gehen, bei Baumpflanzung auch zu schauen, wie man eventuell Niederschlagswasser nutzen kann oder anderes Wasser, was sonst nutzlos versickert, sage ich mal, oder abgeleitet wird, was dann zur Verfügung gestellt werden kann. Und da steht man noch deutschlandweit am Anfang. Da gibt es ein paar Systeme, wo man das ausprobiert. Es gibt jetzt ein Projekt auch in der Oststadt, wo man schauen kann, wie dieses sogenannte Grauwasser künftig mit Verwendung finden kann im Rahmen Bewässerung von Grünflächen und Bäumen.
Dann hätte ich noch eine Schlussfrage an dich. Im Grundsatz ist ja dieses Oststadt-Projekt auch unter Gesundheitsaspekten mit angeschoben. Wie können Menschen in der Stadt, die sich mal weiter aufheizt, einfach auch gesund noch leben? Für mich ist eigentlich auffällig, dass in vielen Teilen der Stadt ja Straßenbäume, nachdem sie abgängig waren, es teilweise sehr lange dauert, bis sie wieder ersetzt sind. Also im Prinzip müsste doch jetzt, um auch unter Gesundheitsaspekten die Stadt, ich sag mal, feuchter, kühler zu bekommen, so viel Bäume wie geht, auch wenn du gesagt hast, dass es teurer ist mit den ganzen Leitungen, die da überliegen. Aber eigentlich müssten wir in 10 Jahren doch einen deutlich höheren Baumbestand in der Stadt anstreben, allein auch unter gesundheitlichen Gesichtspunkten. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das ist korrekt. Also das ist jetzt mittlerweile auch schon fast allen klar, dass Grün ein wesentlicher Faktor in Städten ist, um dort überlebensfähig noch zu sein, sozusagen durch Schatten, durch Verdunstungskühle. Und es braucht halt, also jeder Mensch braucht, sage ich mal, in Laufnähe Grünflächen, um sich sozusagen erholen zu können. Das zeigt auch gerade unser Projekt. Und da muss es künftig einfach noch schneller gehen. Und das hat jetzt auch dieses Projekt Heat Resilient City gezeigt, wo man jetzt sehr lange gebraucht hat, um 40 bis 50 Bäume an Stellen zu pflanzen, wo es jahrelang nicht möglich war, weil überall Leitungen waren. Und da muss dann gibt es jetzt Mustervereinbarungen mit den Leitungsträgern, also mit den Gasleitungen, den Wasserleitungen, mit Telekom und so weiter, Breitbandanschlüssen und Hausanschlüssen auch. Und da gibt es dann im Prinzip, da muss man dann abrücken von irgendwelchen Vorgaben, Abstandsregelungen und dass man schneller Bäume in die Erde bringt. Und da müssen im Prinzip alle ein bisschen zusammenrücken und ihren Horizont erweitern und dann abrücken von ihren vorgegebenen Regelungen sozusagen, dass man also da das eher hinbekommt. Und da muss natürlich auch das Personell anders gelöst werden und das wäre dann Aufgabe sozusagen der Stadtverwaltung, dort die Prioritäten entsprechend zu ändern oder entsprechend so zu bewerkstelligen, dass die Umsetzung von solchen Ersatzpflanzungen, dass das schneller vonstatten geht.
Okay, Jens, vielen Dank erstmal für diese vielen Informationen, die uns nicht gerade froh stimmen, aber zumindest erstmal einen Ausblick geben, wie es in Erfurt in Thüringen aussieht und was da getan wird. Wir werden an dem Thema sicher dranbleiben und wünschen dir und deiner Abteilung da viel Erfolg und ein glückliches Händchen, dass doch die Bäume im Steigerwald weiterhin grün bleiben. Und nicht nur die, sondern auch im Kyffhäuserkreis oder in Saalfeld-Rudolstadt und sonst wo.
Radio Frei Stadtgespräch. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.